Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist die 53. Folge des Computerclub 2 und ich will es kurz machen. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Wolfgang, ich habe was mit meinen SIM-Karten gemacht. Guck mal hier, das ist die eine, die ist von Arcor.
Sieht aus wie ein Bilderrahmen.
Und hier die ist von Alditalk.
Das heißt also, dieses Modul, was du mir jetzt in die Hand drückst, da fehlt eigentlich das Modul drin. Du hast nur halt diesen kleinen Rahmen
da drin. Ja, die Module sind ausgeschnitten, da ist was mit passiert. Kommen wir gleich dazu. Es ist fast schon sowas wie künstliche Intelligenz für Computerspiele, was ich da gemacht habe.
Ich meine, es gehört handwerkliches Geschick dazu, so etwas zu machen und nicht so sehr viel Intelligenz. Aber Intelligenz, vielleicht gehört es dazu, Linux an die Schulen zu bringen.
Da haben wir ja schon öfter Sendungen gemacht und jetzt haben wir doch eine Organisation gefunden, ich weiß gar nicht, dass sie uns bisher noch nicht aufgefallen ist, haben ein bisschen Probleme, das auch publik zu machen, glaube ich. Und da gibt es Leute, die setzen sich ehrenamtlich ein, um Linux an die Schulen zu bringen. Wir werden da ein interessantes Gespräch
führen. Finde ich ganz großartig, was da geschieht. Ja. Und dann wolltest du mir noch was über Vista erzählen?
Vielleicht noch am Schluss noch ein bisschen was.
Dann schauen wir mal.
So, ich habe mein Handy verändert, Wolfgang. Ich habe dir ja schon mal meine SIM-Karten gezeigt. Die sind nicht mehr da. Sondern was da jetzt passiert ist mit diesem Handy, ich habe eine Dual-SIM-Karte mir gemacht. Und diese Dual-SIM-Karte, die kann nun Folgendes. Es ist bei mir im Handy ein Menüpunkt zusätzlich entstanden. Und dieser Menüpunkt, der heißt ganz einfach Dual-SIM-Card. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, kann ich SIM 1 einschalten, SIM 2 einschalten oder Auto-Switchen, dass das automatisch geht von SIM 1 auf SIM 2.
Das heißt also, du nimmst dir zwei SI-Module, zu denen du SIM-Karte sagst.
Ja.
Und die werden auseinandergebastelt, in einen kleinen Adapter hineingeschoben.
Der Adapter ist genauso groß wie eine.
Ja.
So, und jetzt kann man aber so viel unnützes Zeug abschneiden von der SI-Karte.
Ja gut, aber warum? Warum musst du denn zwei
davon
haben?
Das ist ganz einfach so. Ich habe Arcor für 5 € im Monat und das stellt eine Flat für alle Festnetze dar.
Mhm.
Ist doch super.
Ist gut,
ne? Du hast 10 € bei Chibo, ne?
Oder genau, sonst? Meine Kaffeebohne, da sind 10 € Flat pro Monat.
Jetzt ist allerdings ein Haken dabei. Und zwar, wenn ich jetzt ein Handy anrufe, dann nehmen die mir bei Arco 29 Cent für eine Minute.
Ah, und dann nimmst du dann die zweite SIM?
Dann nehme ich dann die Aldi-SIM, die kostet 14 Cent in der Minute. Und damit ich das Handy nicht aufmachen muss und die SIM-Karte immer wechseln muss.
Das wäre blöd,
ja. Oder es ausschalten muss und wieder neu einschalten muss. Da gibt's auch so Methoden. Da klappt das so. Ausschalten, einschalten, switcht er automatisch zur anderen SIM-Karte
jetzt
über.
Jetzt hast du also beide in deinem Mobilfunktelefon da drin.
Ja.
Und hast einen neuen Menüpunkt und kannst von der einen zur anderen Karte hin und her schalten. Ja, finde ich super.
Und mein Handy, das 6233, das ist eigentlich gar nicht geeignet dafür. Steht überall drin, dass 6230i wäre nicht geeignet.
Ja.
Deshalb bin ich in die Höhle des Löwen gefahren, dort, wo sowas gemacht wird, wo das auch patentiert wurde und erfunden wurde. Und da frage ich einen Herrn Gettler.
Richtig, also Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, nach dem Prinzip aus zwei Karten mach einer Karte. Sie können die aus zwei Karten in einem Handy nachher nutzen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Sie haben diese, wie ich ja schon sagte, die Chips, die ausgeschnitten werden, den aktiven Teil, das heißt, bei einer Dual-SIM-Karte oder bei einer SIM-Karte generell haben Sie viel Plastik drumherum, viel Sachen, die vom Handy gar nicht angesprochen werden können. Wenn Sie mal in Ihr Handy reinschauen, haben Sie in der Regel 6 Pins, aber bei einigen Handys sind es 4 Pins, die diese Fläche dieser SIM-Karte wirklich nur abgreifen. Alles andere darum ist zum Wegschneiden geeignet, also ist nicht nötig. Und genau das macht der Dual-SIM-Adapter sich zu nutzen. Der geht hin und sagt, das Plastik drumherum um die Karte benötige ich nicht. Das heißt, ich brauche nur diesen aktiven Teil, diesen Bereich des Chips. Das heißt, ich kann von der Größe her aus 2 SIM-Karten eine machen. Das heißt, ich kann aus 2 SIM-Karten 2 Chips nutzen, dies dann in die Dual-SIM-Karte einbauen und das dann damit nutzen.
Jetzt gibt es ja auch noch 2 verschiedene Methoden. Die eine heißt analoge Methode und die andere ist die digitale Methode. Was ist da der Unterschied?
Bei der analogen Methode funktioniert, die funktioniert folgendermaßen. Sie haben in Ihrem Handy einen An- und Ausschaltknopf. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihr Handy anschalten, wenn Sie Ihr Handy ausschalten, wechselt der Adapter zwischen den beiden Karten hin und her. Gerade bei Smartphones auch sehr interessant, haben Sie einen Flugmodus. In diesem Flugmodus können Sie Ihr Telefon aktivieren, sozusagen ausschalten vom Netz und wieder deaktivieren. Das Ganze wird dann im Wechselspiel geschehen, wie auch bei einem An- und Ausschalten des Handys, und somit entsprechend wird es gewechselt. Bei der digitalen Variante, das ist die etwas neuere und technisch auch vielleicht feine Variante, haben Sie einen Menüpunkt im Handy, der nennt sich Dual-SIM. Da haben Sie halt, müssen Sie das nicht an- und ausschalten, ist Ihnen die Möglichkeit gegeben, zwischen den beiden Karten zu wechseln mittels Auswahlverfahren. Das heißt, dort können Sie auch erkennen, welche Karte aktiv ist, ob die Karte in Schacht 1 oder Schacht 2, also SIM 1 oder SIM 2, und wechseln dann dementsprechend zu anderen, ohne Ihr Handy auszuschneiden. Dies spart natürlich extrem viel Zeit, ist allerdings ein kleines wenig akkulastig, dadurch, dass das Menü natürlich zeitlich immer mitläuft, wenn Sie Ihr Handy auch eingeschaltet haben.
Kann das sein, dass er so viel Strom braucht, dass ich es kaum benutzen kann?
So viel Strom würde es nicht benötigen. Es ist schwierig einzuschätzen, wie lange es insgesamt dauern wird. Interessant ist auch immer das Telefonverhalten dazu. Wenn Sie bisher Ihr Telefon vielleicht eine Woche auf Standby hatten und damit gelegentlich telefoniert haben und das Ganze ist nach 4 oder 5 Tagen leer, werden Sie das schon deutlicher merken, indem Sie öfters aufladen müssen. Sind Sie ein Vieltelefonierer, der sowieso alle 2 Tage lädt und Sie müssen jetzt statt alle 2 Tage, müssen Sie 1,5 Tage neu laden, werden Sie sicherlich die Veränderung nicht großartig bemerken. Also, aber das ist gar kein Stromschluck oder völlig frei ist von irgendwelchen Nutzlasten, das kann man so nicht sagen. Also es wird sich schon ein klein wenig bemerkbar machen.
Jetzt muss man noch etwas dazu sagen. Ich habe im Moment einen 6233 von Nokia und da haben Sie, als ich ankam, hier abgeraten, da eine Dual-SIM-Karte reinzumachen, weil die Software ein bisschen problematisch ist da drin. Und sagten aber, wir können es trotzdem mal probieren. Wir fingen an mit der analogen Methode, indem wir meine Karten ausstanzten und die dann in einen analogen Adapter setzten, den einbauten, und der hat nun eigentlich so getan, als wüsste nichts von den beiden SIM-Karten. Es hat nicht funktioniert. Dann kamen sie auf die Idee und sagten, dann nehmen wir doch mal einen digitalen. Wie ging es denn da weiter?
Bei dem digitalen hat das Handy sofort angesprochen. Bei dem Nokia 6233 speziell ist es etwas problematisch, da Nokia eigentlich dieses 6233 basiert auf dem 6230. Danach kam das 6230i und jetzt das 6233. Das heißt, allein dieses Telefon ist speziell ständig weiterentwickelt worden. Hat viele verschiedene Firmware-Arten gehabt. Das geht von 1.0 bis 4.4 zum Beispiel bei dem 6230i. Und dadurch kommt es dazu, dass einige Firmware-Arten nicht mit unserem Adapter kompatibel sind. Deshalb raten wir leider von diesen zwei Nokia-Handys meistens ab. Es ist sehr schade, dass es ein weit verbreitetes Handy ist. Aber wir haben jetzt hier gerade versucht, mal trotzdem mit diesem 6233 klarzukommen. Siehe da, der Digitaladapter hat angesprochen, funktioniert einwandfrei, es lässt sich die Karte umschalten. Die Karte wird aktiviert, sobald das Telefon eingeschaltet wird, problemlos. Muss man dazu sagen, Glück gehabt in der Variante der Software.
Ja. Nun ist ja, wir haben es eben schon angesprochen, es muss ja die Karte auseinandergeschnitten werden. Man kann das mit einer Schere machen, sollte aber vielleicht doch das Ganze so machen lassen, dass eine Stanze dabei ist. Es ist viel genauer. Mit der Schere hat man sich auch ganz schnell mal ein bisschen dran vorbeigeschnitten. Was kostet das dann, wenn ich das machen lasse, wenn ich das stanzen lasse? Ich kann ja auch so eine Zange kaufen, die kostet glaube ich 21 Euro oder sowas.
Ja, ich glaube 14. Also die Stanze kostet 14,90 Euro. Das wäre der Fall, wenn man die Stanze kaufen möchte. Wir sagen ja auch, es ist klar, man möchte die Stanze nicht immer behalten. Man braucht sie nur ein oder zweimal. Das heißt, wir bieten auch eine Mietstanze an. Man kauft die von einer Grundgebühr von 3 Euro. Klar, für diesen Verwaltungsaufwand irgendwo. Und dann pro Woche 3 Euro. In der Regel hat man die 2 Tage, schickt man wieder zurück. Das heißt, es wäre dann insgesamt 6 Euro auf sie zugekommen. Aber wir haben gesagt, dass auch das möchte nicht jeder machen. Und wir möchten nicht unbedingt, dass die Kunden mit der Schere rangehen. Denn es ist schnell mal passiert, dass sie zu wenig weggeschnitten haben. Zu viel kann man nie wegschneiden, man kann sich daran tasten, aber sie schneiden zu wenig weg, die Karte rutscht im Adapter, das ist passiert. Viele Provider schicken ihnen kostenlos eine neue, andere machen es nicht heutzutage. Da haben wir den Service eingerichtet, wenn man bei uns bestellt, kann man in dem Bestellfeld eine Bemerkung machen, dass man die Karten zu uns schickt zum Ausstanzen. Das Ganze wird von uns kostenlos erledigt, wir stanzen das aus, bauen das ein, testen das in unserem Testgerät an und schicken das dann im Prinzip, sobald die Vorkasse abgeschlossen ist oder Nachname, wieder zum Kunden zurück. Also es ist kostenlos.
Okay, der Adapter ist patentiert und ist auch nicht ganz kostenlos. Was kostet der analoge?
21,90
und der digitale?
34,90.
Da muss man jetzt selbst rechnen, ob man so viel sparen kann, indem man in die anderen Netze hineintelefonieren kann, die bedeutend billiger sind als zum Beispiel die Flatrate-Netze. Und ich habe es gesehen, wie das hier gegangen ist, wie das gemacht wurde. Es ist eigentlich eine Arbeit von 5 bis 10 Minuten, wenn alles gut geht. Und dann setzt man das Ganze ein, drückt auf die Taste und bei meinem Handy kann ich jetzt tatsächlich entscheiden, welches Netz ich benutzen will. Und ich finde, das ist doch schon sehr bequem. Ja, vielen Dank. Ich war ganz stolz, als ich so 1982, glaube ich, so ein Ping-Pong-Spiel bedienen konnte. Und da konnte man mit so einem kleinen Art-Joystick hin und her pingen.
Waren so
Drehdinger dabei. Die Zeit ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Und dann gab's mal so bei dem TI 99A einen Bergsteiger.
99-4 hieß es.
99-4. Ja. Aber noch mit A dabei hatte ich wohl. Ah. Und da gab es ein Spiel, da konnte man den Bergsteiger bergsteigen lassen. Was sollte er sonst auch tun? Und dann kam ein Felsen runtergefallen und hat er immer Autsch gesagt. Autsch! Das
du
kann ich mir noch dran
erinnern.
Jetzt sind wir im Zeitalter gelandet von Siedler und von künstlicher Intelligenz, spricht man mittlerweile bei den Spieleentwicklern. Und wir sind verbunden mit der Universität Saarbrücken, mit Dr. Andreas Gerber. Er ist wahrscheinlich kein Ballerspieler, sondern ihn interessiert das Ganze wissenschaftlich. Was ist mit den Spielen los?
Ja, die Spiele haben sich ja so sehr stark weiterentwickelt, was Sie auch schon gesagt haben. Früher die Grafik war sehr schlecht, mittlerweile hat man echt Top-Grafiken, fast fotorealistisch, die physikalischen Eigenschaften werden perfekt abgebildet. Gut, aber jedoch in der KI hapert es weiterhin. Also die Entwicklung im Bereich KI, in Steuerung von den Computerfiguren, ist von meinen Erachtens eigentlich 10 Jahre hinten dran von dem, was technisch machbar ist.
Momentan. Sie haben aber doch einen guten Kollegen da, den Herrn Susalek, der hatten wir ja auch schon hier gehabt.
Genau, der Herr Susalek, der ist ja einer der weltbesten Raytracer-Professoren.
Ja, genau.
Und klar, also wie gesagt, für Grafik, da tut es auch enorm viel. Da wird auch sehr viel Geld reingesteckt bei der Computerspieleentwicklung.
Mhm.
Nur im Bereich KI, war gut, das ist so das lästige Übel. Irgendwie, das Spiel steht, man hat die Grafik, man kann das Spiel steuern und dann am Schluss, ja okay, es muss schnell noch irgendwas reingebaut werden, mal ketzerisch gesagt, damit die Computerfiguren ein Gegner überhaupt da ist.
Und das heißt, die natürliche Intelligenz fehlt, um künstliche einzubauen.
Genau.
Wir haben ja seit vielen Jahren künstliche Intelligenz immer wieder aufgegriffen, immer wieder kamen neue Themen, aber so richtig ist die Intelligenz gar nicht gekommen, diese künstliche. Woran liegt es? Verstehen wir es nicht, wie wir denken? Können wir es nicht umsetzen in Software oder gibt es andere Gründe, wo man sagt, grundsätzlich, es kann mit unserer Technik auch gar nicht funktionieren?
Ich denke, das sind mehrere Gründe. Man muss unterscheiden, welche Art von KI möchte man denn haben. Es gibt einen Begriff der starken und der schwachen KI. Die starke KI, das ist das, was man vielleicht so normal kennt und denkt, okay, man möchte Emotionen, man möchte ein menschliches Wesen nachbilden, all seine Fähigkeiten mit der Kreativität und. Und das ist was meines Erachtens nicht möglich ist und auch schon jahrelang dran geforscht wird, aber man eigentlich keine signifikanten Fortschritte macht. Wo man aber sehr große Fortschritte gemacht hat, zumindest im wissenschaftlichen Bereich, das ist quasi schwache KI, wo man versucht, Intelligenzverhalten zu simulieren. Also nicht wirklich intelligent zu sein, sondern nur die zu simulieren. Und das ist der entscheidende Punkt, wo man dann doch gute Fortschritte machen kann.
Also eine moderne Eliza?
Im Prinzip ja, genau. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon, es ist doch nichts Natürliches. Aber wenn man so flüchtig drauf schaut und gerade beim Spiel, wo ja sehr viel Interaktion stattfindet, dann sieht man doch nicht mehr die Details und dann wird man so auf den ersten Blick sagen, wow, das ist irgendwie natürlich oder das ist irgendwo dynamisch, adaptiv, verhält sich, passt sich an meinem eigenen Spielverhalten mit an.
Man hat auch die künstliche Intelligenz schon mal mit Expertensystemen zusammengebracht. Dass also da künstliche Intelligenz reinlaufen sollte, dass ein Nicht-Experte plötzlich Expertenwissen erreichen konnte. Hört man auch nicht mehr viel von. Ist das gelaufen oder ist das kein wissenschaftliches Projekt mehr?
Also Expertensysteme, das war eigentlich so in den 70ern, 80ern ein ganz heißes Thema, ja, wie Sie auch schon sagen. Und in kritischen Systemen, bei Kernreaktoren und so, da wird es auch durchaus eingesetzt, um einfach da viel Wissen zusammenzutragen und auch Vorschläge zu generieren, wie man in kritischen Situationen handhabt. Aber das ist eigentlich nur ein kleines Gebiet von der ganzen KI. Und ich denke, was wir jetzt gerade auch im Spielebereich brauchen oder um überhaupt ein Intelligenzverhalten zu generieren, ist eine große Sammlung von vielen solcher Verfahren. Das sind Expertensysteme, das sind Planungsverfahren, Wissensrepräsentationen, Multiagentensysteme für Teamverhalten und. Wenn man all dieses kombiniert oder nur in der Kombination, meines Erachtens, kriegt man wirklich ein intelligentes Verhalten in die Spiele rein.
Wo haben Sie denn schon mal sowas reinbringen können? In die Siedler vielleicht oder in Second Life?
Bei Second Life, da sind wir dran. Da sind jedoch aber die Schnittstellen, also programmiertechnisch, sind die einfach zu restriktiv, sodass wir da nicht wirklich eine vernünftige KI dranhängen können. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit EVE Online, das ist MMO, ein Massive Multiplayer Online Game im Bereich Science Fiction, so ein Weltraum-Handelssimulation. Da sind wir gerade dabei.
Haben Sie da auch den europäischen ICT-Preis dafür erhalten?
Also den haben wir erhalten generell für die Firma. Überhaupt für das Produkt, dass wir ein KI-System entwickeln, das halt höchst innovativ ist. Und dafür haben wir den ICT-Preis bekommen.
Und wie könnte man jetzt sich einen Siedler intelligenter vorstellen oder künstlich intelligenter vorstellen?
Gut, also was wir bei Siedler auch gemacht haben, also was jetzt in dem neuen Spiel, das gegen Ende des Jahres rauskommen wird voraussichtlich, ist zum Beispiel die Crowd Simulation, also die Simulation von Massen, dass die Figuren auf dem Marktplatz intelligenter rumlaufen, sich ausweichen und dass das einfach natürlich ausschaut und das auch mit sehr, sehr vielen Einheiten.
Ja, also ich kann mir das immer noch nicht so genau vorstellen. Wie können wir den Figuren da mehr Intelligenz reinbringen? Sollen die nachher so reagieren wie wir selbst als Menschen oder was ist das Ziel dabei?
Also ähnlich. Was man momentan bei den Spielen hat, ist, es wird sehr viel geskriptet, also fest vorgegebene Handlungsabläufe. Mhm. Das heißt, man spielt das Spiel einmal, man spielt es ein zweites Mal und die Computerfiguren verhalten sich identisch. Was wir jetzt haben wollen, gerade durch so Planungssysteme, Kommunikation, dass die Bots untereinander sich abstimmen können, also sich dynamisch auf die jeweilige Situation anpassen können, einfach mehr Spielspaß zu erzeugen. Die müssen sich unbedingt wie Menschen verhalten, aber einfach intelligent anders.
Einen eigenen Charakter im Grunde genommen haben und tun, was sie wollen, was man von außen wohl beeinflussen kann, aber nicht sicher sagen kann, dass es passiert.
Genau.
Ja, und dann bleiben wir zum Schluss des Gesprächs wahrscheinlich bei diesem blöden Satz, dass die künstliche Intelligenz und die natürliche Blödheit immer wieder siegt. Vielen Dank.
Genau.
Nach Saarbrücken.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, aber ich muss noch darüber nachdenken, was der Wolfgang Back gesagt hat. Das verstehe ich alles nicht.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Ein Thema, was uns immer wieder begleitet und wo wir auch sehr viele Reaktionen drauf haben, das ist Linux. Nun haben wir durch eine E-Mail Kontakt zu jemandem bekommen, der eigentlich genau das darstellt, was wir uns vorgestellt haben, nämlich eine nicht kommerzielle Organisation, die Hilfe für Schulen, für Schüler und wahrscheinlich auch für Mitglieder bietet und alles auf ehrenamtlicher Basis. Dirk Hebenstreit, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag nach Köln.
Pingus, können Sie mal kurz erklären, was das ist?
Ja, mache ich doch gerne. Das Pingus-Projekt, das haben wir vor schon sehr, sehr langer Zeit. Ich musste das tatsächlich gerade mal...
2000?
Ja, 1999. Ich habe gerade mal in unseren Archiven geblättert und habe gefunden, dass die ursprüngliche Mail irgendwo aus 99 war. Da gab es eine Diskussion auf der SUSE Linux Mailingliste, die damals so ein sehr, sehr, ja, sehr so ein zentraler Bestandteil von Anfragen war rund um Linux. In Deutschland war ja diese Distribution zum damaligen Zeitpunkt mit sicher die verbreitetste. Kann sich sein, dass sich das bis heute geändert hat. Auf jeden Fall gab es dort sehr viele engagierte Leute und wir hatten in der Diskussion auf der Liste die Idee, Mensch, man muss doch was für Schulen tun. Die wurden nämlich in den Medien immer gerne als rückständig und unterbemittelt angesprochen und man wollte ihnen helfen, wobei die Hilfe immer dadurch beschrieben wurde, ja, man muss denen nur Computer geben und der Rest geht alleine. Und diejenigen, die zum Beispiel als Schüler oder als Lehrer mitdiskutiert haben, die haben gesagt, ja, Moment mal, das ist aber doch nur die Hälfte der Sache. Wir haben zwar vielleicht schöne Technik, wir haben auch einen Lehrer, der engagiert, motiviert ist, aber wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Und parallel zu dieser Entwicklung damals Schulen an das Netz, was ja von den offiziellen Stellen stark gefördert worden ist, haben wir gesagt, gut, wir müssen mal diesen Support-Bereich irgendwo noch abdecken. Und da kam uns eben die Idee, freie Software, die Idee der freien Software, zu übertragen auf den Support-Gedanken, sozusagen freier Support.
War das der Lehrer Kalbitz aus Hannover, aus Hamburg, der das initiiert hat? Mit dem habe ich letzte Woche auch gesprochen.
Ja, der gehört mit zu unseren Gründungsmitgliedern. Wenn man sich mal die ursprüngliche Mail anguckt, die zur Initialzündung führte, dann war das keine einzelne Person. Also es war schon von Anfang an so, dass viele Leute da mitgearbeitet haben und die Idee an sich erstmal ausgetüftelt haben. Also es war so ein harter Kern, der sind wir auch heute noch, der ist auch so weitestgehend geblieben, der diese Idee weitergetragen hat, dass man auf ehrenamtlicher Basis, freiwillig und auch unentgeltlich, das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges bei der ganzen Sache, Schulen sind ja notorisch geldarm.
Ja, ich habe jetzt mal so getan, als wäre ich eine Kölner Schule, Schulleiter und würde mir sagen, ich habe den CC2 gehört, die reden davon, dass Linux in die Schulen muss. Jetzt interessiert mich das. Ich gehe jetzt in die Organisation rein und habe dort in dem Pingos.org auch eine Karte von Deutschland gefunden.
Richtig.
Und da gab es so rote Punkte. Und die roten Punkte hieß, hier gibt es Helfer. Dann klicke ich Köln an und ich glaube, da gab es 5 Namen und ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Aber sagen wir ein Klaus Müller oder Klaus Meier. Den rufe ich jetzt mal an und sage, Junge, ich möchte Linux an die Schulen bringen, kannst du mir helfen dabei? Oder wie geht das?
Das ist schon mal im Großen und Ganzen der richtige Ansatz. Also über unsere Website kann eine Schule oder auch jemand, der mit einer Schule verbunden ist, das können zum Beispiel auch Eltern sein, die sagen, da gibt es ein Computerkabinett, das wird überhaupt nicht genutzt. Die können dort sehen, gibt es irgendwo bei mir in der Gegend einen direkten Ansprechpartner. Also wir haben ja keine Organisationsstruktur wie eine Firma, dass wir sagen können, wir haben eine Filiale in Köln. Sondern über diese Liste ist eben jemand, der hat gesagt, okay, ich habe mich dem Projekt angeschlossen. Wenn ihr eine Schule findet, die Interesse hat, dann soll der sich bei mir melden. Das kann per Mail geschehen. Der kann sich also direkt an den Helfer wenden. Das kann aber auch ganz allgemein verbindlich sein. Also es muss ja nicht ein ganz konkreter Fall sein, dass eine Schule sagt, ich brauche jetzt jemanden, sondern da ist ein Lehrer an der Schule, der hat schon Ahnung und sagt, ah, aber mit dem Problem, da komme ich irgendwo nicht klar. Dann kann er uns auch als ganz normale Supportliste benutzen. Das heißt, er kann ein Ticket einstellen bei uns oder eine Mail an das Projekt schicken, kriegt dann hoffentlich eine Antwort, die ihm hilft. Und daraus kann sich dann natürlich auch eine direkte Hilfe vor Ort entwickeln. Also der Support erfolgt einerseits durch Helfer, die wirklich sagen, ich gehe persönlich in eine Schule hinein, wenn ich gerufen werde, ich helfe, mache auch selber Arbeit. Oder aber wir haben die breite Basis der Helfer, die im Hintergrund sitzt und sagt, ich lese in der Mailingliste mit, wenn irgendwo Probleme sind, arbeite ich mit, aber naja, so die Traute, dass ich mich selber mal in eine Schule begebe, habe ich nicht.
Herr Hebenstreit, aber das alles ehrenamtlich und kostenlos.
Das alles ehrenamtlich und kostenlos.
Wie viele Schulen gibt es denn, die auf diese Weise beglückt wurden?
Ja, das würden wir manchmal auch gerne wissen. Aber aus der Struktur des Projektes heraus ergibt sich auch, dass wir keine zentrale Stelle haben, die das irgendwo abrechnet. Das heißt, wenn ein Helfer an der Schule geholfen hat, das Problem ist gelöst, dann ja, ist das sozusagen erledigt und es gibt nicht irgendwo ein Häkchen in der Liste, jawohl, wieder eine Schule, die wir glücklich gemacht haben. Das ist natürlich der große Nachteil bei unserem Projekt, das merken wir gerade auch aktuell in den Diskussionen intern, dass so ein bisschen das Feedback, ja, was macht ihr eigentlich, fehlt. Da müssen wir noch ein bisschen so an unserer Struktur, an unserer Organisation arbeiten, weil wir doch eigentlich nur so eine grobe Hand über die Hunderte von Helfern, die wir bundesweit haben, halten und versuchen, die eben mit Know-how und auch ein bisschen mit Technik zu unterstützen. Dazu gibt's noch den Pingos e.V., der als Rechtsperson tatsächlich in der Lage ist, auch mal mit Spenden und Ähnlichem ein Projekt vor Ort zu unterstützen. Aber dass wir eben so wirklich eine Organisation sind, die bis in die kleinste Ebene alles nachvollziehen kann, das können wir leider nicht bieten. Ich würde Ihnen da gerne jetzt sagen, ja, wir haben so und so viele Hunderte von Schulen schon glücklich machen können. Natürlich haben wir auch fehlgeschlagene Projekte, müssen wir ehrlich sein. Kann ich leider nicht mehr dienen.
Woran liegt denn das, wenn so ein Projekt fehlschlägt?
Oh, das kann viele Gründe haben. Also ich selber gehöre zu denen, die tatsächlich auch in Schulen reingehen. Ich habe ein Projekt laufen, das ist ja so eins unserer Musterprojekte und eins, das mussten wir nachher abbrechen. Fangen wir mal mit dem letzteren an. Da war die Anfrage, ein Internetcafé aufzubauen in einer Berufsschule in Berlin. Und das ließ sich auch eigentlich sehr gut an. Wir haben dann tatsächlich Technik zusammengesucht und haben das aufgebaut. Und dann ging es nachher innerhalb der Schule darum, wer betreut das Ganze. Das war ein sehr, sehr rühriger Lehrer, der viel Engagement hatte und das auch gemacht hat und mit dem es sehr viel Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Nur dummerweise war er der Einzige. Und so eine Sache, die muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen betreut werden. Und da hakt dann eben dann doch beim Personal an den Schulen häufig. Wenn dann jemand es machen soll und es heißt, naja, das ist aber nicht Windows, dann hat man häufig schon, oh, nee, da will ich gar nicht mit zu tun haben, weil dann könnten ja Probleme auftauchen.
Ja, komisch. noch eine Frage habe ich zum Schluss. Wie sieht es denn eigentlich aus? Helfen Sie auch in pädagogischer Form oder ist es eine reine technische Initiative?
Das kann so weit gehen, dass man tatsächlich sich selber in eine Klasse stellt und Unterricht macht. Also ich bin hauptamtlich auch im Bereich der Lehre tätig, zwar nicht direkt als Lehrer in der Schule, sondern in der Fortbildung.
Sie haben mir sogar gesagt, dass Sie Beamter wären.
Oh ja, ja, ich habe nichts zu tun, ich bin Beamter und meine Freizeit, die vertrödel ich dann in Schulen. Nein, ernsthaft, also ich sehe das auch als gesellschaftliche Aufgabe. Bei mir ist das persönlich noch ein bisschen persönliches Engagement dahinter. Bei den anderen natürlich auch, bei uns. Mhm. Nein, aber ich habe Gott sei Dank eben auch die Möglichkeit, in der Schule auch mal in meiner natürlich nicht dienstlichen Zeit, das mache ich alles in meiner Freizeit, in eine Schule hineinzugehen und dort auch mal Unterricht zu machen.
Also, das finde ich toll. Was glauben Sie, was Microsoft aus so viel Gutwill machen würde? Die hätten ganz andere Perspektiven dafür.
Na, die gehen ganz anders an sowas ran. Ja. Da kommt gar nicht auf Engagement an. Ich habe ja auch dienstlich mit der Firma zu tun.
Oder tue Gutes und erzähle davon.
Ja.
Und ihr erzählt nichts davon. Deshalb haben wir es auch erst so spät erfahren.
Aber wir erzählen
jetzt davon. Wir erzählen es ja.
Ja, wir haben ein gewisses Darstellungsproblem, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber das liegt, wie gesagt, an der Struktur.
Vielen Dank.
Ich habe auch zu danken.
Ja. Tschüss. Tschüss.
Bei der Vorstellung der Themen, Wolfgang, hast du gesagt, vielleicht erzählst du mir noch was zu Vista am Ende der Sendung.
Ja, und zwar habe ich gelesen, dass also alle an dem Service Pack 1 dran arbeiten. Und wir haben ja von dem Professor Brunstein gehört, dass wir eigentlich warten sollten, bis Service Pack 2 da sein soll, bevor man es benutzen kann. Nur mir ist es jetzt gelungen, bei Vista den Druckertreiber da reinzukriegen. Und ich kann sogar auch scannen damit. So, und an diesem Service Pack 1, da sollen viele dran mitarbeiten und sollen viele was berichten. Und die Leute, die müssen alle etwas tun. Denn sie müssen innerhalb von 30 Tagen erscheinen, muss dieses Service Pack aufgespielt sein, damit sie gucken können, ob da was funktioniert.
Moment, langsam. Was heißt denn das? Also Microsoft sagt...
Also wer an diesem Programm mit teilnehmen will, der muss bereit erklären, Vorabversion des Service Pack 1 für Windows Vista in laufenden Arbeitsumgebungen zu testen. Dazu müssen wichtige Versionen innerhalb von 30 Tagen nach Erscheinung aufgespielt und Testergebnisse an Microsoft gemeldet werden. Zudem müssen Kunden oder Partner 1 bis 2 Personen zu Trainingszwecken nach Redmond schicken. Das sind also, schickst du mich dahin?
Nee, lieber nicht.
Das wäre doch schön. Schick mich doch mal dahin.
Also dazu fällt mir eigentlich nur eins ein. Ein ganz alter Spruch in der EDV, der heißt, Bananen und Software reifen beim Kunden. Und wie das so bei Bananen ist, wenn du die zu Hause hast und die reifen da, dann kriegst du von deinem Händler, wo du die gekauft hast, auch kein Geld dafür, dass du die reifen lässt. Und deswegen wirst du wahrscheinlich von Microsoft auch nichts dafür kriegen, wenn du mithilfst, da die Software reifen zu lassen.
Nö, aber vielleicht schickst du mich nach Redmond.
Ich schicke dich nicht nach Redmond.
Pech gehabt.
Ja, ich will nicht, dass du, dann gehst du da hin mit deinem Notebook, das erste, das haben sie dir geklaut und das nächste, das machen sie dann bei der Einreise kaputt und wer weiß, was alles passiert. Nein, du bleibst hier, wir machen hier Sendung, fertig.
Genau, vielen Dank, Herr Rudolph. So, ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ein Büb. Er hat letztens eine E-Mail gekriegt, stand Büb mit P hinten, nicht Büb,
Büb.
Ja, und Daumen nach oben und Ruckezuck und Zickezack und alles, was man sich noch denken kann.
Hasta la vista, Baby.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.